Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und da geht es heute um Big Data und Krankheiten. Matthias Becker geht der Frage nach, ob sich mit moderner Informationstechnik Pandemien vorhersagen lassen oder sogar verhindern.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Hongkong verschärft Kontrollen bei der Einreise. Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, ausgelöst möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus. Das glauben zumindest chinesische Wissenschaftler.
Eine Meldung vom 10. Januar 2020. Seitdem hat das Coronavirus ganze Länder lahmgelegt, Millionen Todesopfer gefordert. Die Pandemie hat gezeigt, wie schnell sich ein Krankheitserreger global verbreiten kann. Gegen Viren und Bakterien, die unserem Immunsystem unbekannt sind, hat es kaum Abwehrmöglichkeiten. Daher verlaufen solche Infektionen oft schwer oder sogar tödlich. Wenn die Erreger dann Wege finden, auf denen sie von Mensch zu Mensch gelangen, breiten sie sich rasend schnell aus. Der Beginn einer Epidemie. Eine solche Epidemie lässt sich mit einem Waldbrand vergleichen. So wie Feuer trockenes Holz verzehrt, so töten manche Infektionen ihre Wirte. Das Feuer wächst, bis die Flammen kein Brennmaterial mehr finden oder bis es gelöscht wird.
Ja, das ist wie so ein Feuer. Man braucht genügend Hitze, damit sich eine Flamme richtig entwickelt. Aber wenn die Flamme dann da ist, muss man dann eben schnell schauen, kann ich die Flammen noch ausmachen oder geht das Feuer weiter und der ganze Wald brennt ab.
Die Feuerwehr rückt ja nicht nur aus, wenn klar belegt ist, dass es brennt, sondern da reicht ein Verdacht. Und genauso beginnen wir unsere Untersuchungen, wenn wir Hinweise bekommen, dass es ein Problem gibt.
Wenn der Erreger dann den Sprung geschafft hat, wie können wir verhindern, dass es zu einer Epidemie oder Pandemie wird? Und so kann man hoffentlich dann verhindern, dass es zum Flächenbrand kommt.
Covid-19 hat wie ein Lauffeuer um sich gegriffen. Das liegt vor allem daran, dass das Virus über die Atemwege übertragen wird. Neuartige Erreger lassen sich nur äußerst schwer eindämmen. Aber es gibt noch viele weitere Krankheiten, die sich global ausbreiten können. Die nächste Pandemie ist nur eine Frage der Zeit.
Wenn eine solche Krankheit ausbricht, dann zählt jede Minute. Je früher sie erkannt wird, umso besser.
Andreas Janssen steht in seinem Büro vor einer Weltkarte, in der kleine, verschiedenfarbige Fähnchen stecken. Der Epidemiologe leitet die Informationsstelle für internationalen Gesundheitsschutz am Robert-Koch-Institut. Seine Abteilung ist fast überall auf der Welt aktiv und unterstützt Länder, wenn Epidemien entstehen. Etwa im Fall von Covid-19.
Ich bin noch nie so viel gereist, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein bisschen komisch, weil alle anderen haben das Gegenteil gemacht. Aber es waren sicher 10 Reisen im Rahmen der Unterstützung bei der Bewältigung der Covid-Krise. In Ländern in Zentralasien, Afrika, Balkan und jetzt zuletzt im Iran.
Die Informationsstelle hat noch eine weitere Aufgabe. Sie bewertet, wie groß das Risiko ist, dass sich ein neuer Krankheitserreger ausbreitet. Jeden Morgen analysiert Andreas Janssens Team Nachrichten, um Hinweise auf Epidemien frühzeitig zu entdecken. Der Epidemiologe spricht von Signalen.
Wir haben so eine Reihenfolge von verschiedenen Medien, die wir uns angucken, regelmäßig. Also von Google bis zu diesen spezialisierten Medien ist im Prinzip alles möglich, auch Zeitschriften, Zeitungen. Wir haben jeden Tag eine Stunde, wo wir die Signale diskutieren. Und ich sag mal, wir haben vielleicht am Tag 10 Signale, ja. Signale, die offensichtlich nicht stimmen, ja, die sind schon draußen, das sind dann vielleicht insgesamt 20, 30, aber 10 werden diskutiert. Und von den 10 ist vielleicht einer dabei, den wir weiterverfolgen.
Mit dieser Überwachung soll auch verhindert werden, dass eine Epidemie bis nach Deutschland kommt. Geschieht das doch, müssen Erkrankte isoliert und ihre Kontaktpersonen ausfindig gemacht werden.
Wir gucken natürlich auch immer noch spezifisch auf den Impact für Deutschland. Wie ist auch das Risiko des Eintrags nach Deutschland von irgendwelchen Erregern oder Krankheitsausbrüchen? Wenn irgendwas passiert und die Möglichkeit besteht, dass durch einen Flug oder durch irgendwas, Reisentätigkeit, halt so eine Erkrankung eingeschleppt wird, dass wir wirklich rechtzeitig auch diese Strukturen, die da sind, aktivieren.
Eine der Informationsquellen für Andreas Janssen ist das Warnsystem der Weltgesundheitsorganisation WHO. Oliver Morgan, ein englischer Epidemiologe, ist dort zuständig für den Bereich Informationen bei Gesundheitsnotlagen und Risikoabschätzung.
We're looking at risks all of the time and there are events happening around the world.
Es gibt jeden Tag Meldungen über riskante Ereignisse. Im Monat schauen wir uns ungefähr 4.500 besorgniserregende Meldungen an und untersuchen ungefähr 300 Ereignisse, die ein Epidemierisiko darstellen könnten. Wir müssen ständig wachsam sein, überall auf der Welt.
It's a constant task for us to be being vigilant for these events around the world.
Eine Häufung von schweren Lungenentzündungen in Südostasien mit unklarer Ursache. Ungewöhnliche Fälle von erkrankten Kamelen in Somalia. Ständig laufen solche Meldungen auf. Oliver Morgan vergleicht seine Aufgabe mit der Feuerwehr. Wenn Notrufe eingehen, muss sie ausrücken und herausfinden, was vor sich geht. Für den Forscher heißt das, zum Beispiel Laborproben von Erkrankten beschaffen.
Sometimes it's very difficult because of the location that's happening.
Manchmal ist das kompliziert aufgrund des Ortes. Die sind manchmal sehr abgelegen. Häufig sind wir auch in Gebieten tätig, wo gerade Bürgerkrieg herrscht oder der Zugang aus anderen Gründen schwierig ist. Aber letztlich muss jemand dorthin gehen.
An Hinweisen mangelt es nicht, im Gegenteil, es werden immer mehr. Aber welche davon sind vertrauenswürdig? Genau da wird es kompliziert.
Ja, zum Beispiel, wenn wir ein Signal kriegen, dass in einem Dorf in Uganda mehrere Fälle aufgetreten sind von Patienten, die mit Blutung in eine Krankenstation gekommen sind. Ja, und dann vielleicht auch welche verstorben sind davon. Da denken wir natürlich sofort an wieder ein Auftreten von sogenannten hämorrhagischen Fiebern. Das kann Marburg sein, das kann Ebola sein, ja, eine ganze Reihe. Und wir würden halt das Signal erstmal uns anschauen und gucken, erstmal, ist das plausibel in der Gegend? Gab es das da schon mal? Wie detailliert sind die Patientenbeschreibungen? Wo wir sehen, da gibt es Fallbeschreibungen und wir sehen, das ist plausibel medizinisch auch. Wir müssen ja jedes Signal erstmal ernst nehmen. Die Verifizierung ist halt dann das Problem.
Andreas Janssen arbeitet seit vielen Jahren im Bereich der internationalen Epidemiekontrolle. Er glaubt, dass Ausbrüche mit internationaler Dimension häufiger werden.
Ich glaube schon, dass es zunimmt. Aus zwei Gründen. Einerseits natürlich die Globalisierung, sage ich mal, mit dem Reisen. Und natürlich tatsächlich auch die Nähe zwischen Menschen und Wildtieren, ja, die einfach dazu führen, dass wir mehr Kontakt haben mit Krankheitserregern, die im Wildtierbereich vorhanden sind und die potenziell auf uns übertragen werden können. Und die Kombination, die ist, glaube ich, das, was auch in Zukunft Pandemien auch wahrscheinlicher macht. Auch der Eindruck, den ich selber habe, auch wenn ich mit Kollegen spreche, ist, dass die dieses Gefühl haben, dass es einfach zunimmt.
Durch Verstädterung und Klimawandel schrumpft der Lebensraum der Wildtiere, während die Zahl der Nutztiere stetig zunimmt. So rücken Tiere näher an den Menschen heran. Und mit ihnen ihre Viren und Bakterien. Ein Großteil neuer Infektionskrankheiten entsteht so. Gleichzeitig sind die Erreger so mobil wie niemals zuvor in der Geschichte. Durch immer mehr Flugverkehr, weltweite Lieferketten und internationale Tiertransporte.
Eine Welt, das bedeutet auch ein Lebensraum für die Mikroorganismen. Potenzielle Pandemien werden häufiger. Die Brandgefahr ist gewachsen.
Das erste SARS-Coronavirus verbreitete sich im Jahr 2003 innerhalb weniger Wochen in 30 verschiedenen Ländern. Das MERS-Coronavirus wurde 2012 in Saudi-Arabien erstmals nachgewiesen und schaffte es innerhalb von 2 Jahren bis nach Südkorea. Die afrikanische Schweinepest wanderte 2007 vom afrikanischen Kontinent über Osteuropa nach China, dann nach Westeuropa inklusive Deutschland. Mittlerweile ist sie in der Karibik angekommen.
Viruses move fast, but data can move even faster.
Viren bewegen sich schnell, aber Daten noch schneller. Mit den richtigen Informationen können Länder und Gemeinschaften ihnen einen Schritt voraus sein und Leben retten. Neue Technologien machen es möglich, Ausbrüche schneller als jemals zuvor vorherzusagen, sie zu entdecken und zu verhüten.
Tedros Ghebreyesus, der Generalsekretär der WHO.
Noch während wir die Pandemie bekämpfen, müssen wir Lehren daraus ziehen. Und die eindeutigste Lektion ist, dass wir neue, leistungsfähigere Systeme brauchen, um Informationen über Epidemien zu teilen und auszuwerten.
Diese Rede hielt Tedros Ghebreyesus im September 2021 zur Eröffnung einer neuen WHO-Einrichtung, dem Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence in Berlin, einem Frühwarnzentrum für Epidemien und Pandemien. Es sammelt Daten aus aller Welt über Krankheiten, Tiergesundheit oder Bevölkerungsbewegungen. Anhand von Computermodellen sollen mögliche Bedrohungen frühzeitig erkannt werden, damit sich ein Erreger möglichst nicht global ausbreiten kann. Von außen macht das WHO-Hub noch nicht viel her. Eine Etage in einem schmucklosen Bürogebäude in Berlin-Mitte. Alles ist noch im Aufbau. Immerhin steht mittlerweile fest, wer die Einrichtung leiten wird.
Mann, das war schwierig für mich. Ja. Technische Sachen in Deutschland ist schwer.
Sie haben ja studiert in Deutschland.
Ich habe ein Magister gemacht vor ein Jahr in Düsseldorf. Und das haben wir auch auf Englisch und Deutsch gemacht. Aber das ist jetzt, wie lang? 21 Jahre her.
Auf Deutsch will Chikwe Ihekwazu das Interview lieber nicht führen. Der Mediziner stammt aus einer deutsch-nigerianischen Familie und war in England und Südafrika als Epidemiologe tätig. Zuletzt war er der Chef der Nationalen Gesundheitsbehörde von Nigeria. Unter seiner Leitung sollen im Hub neue Methoden für die epidemiologische Überwachung entstehen.
Durch die Pandemie haben wir viel gelernt. Einfach nur infizierte Individuen zu zählen, um die Übertragung und das Risiko eines Virus zu verstehen, ist einfach nicht genug. Wir werden versuchen, nach und nach all die unterschiedlichen Daten und Informationsquellen zu erschließen, um solche Risiken besser bewerten zu können.
Das Berliner Hub ist ein Beispiel für einen internationalen Trend. Mit der Covid-19-Pandemie bauen viele Länder ihre Früherkennung und Prävention aus. In Amerika beispielsweise gibt es seit kurzem ein nationales Zentrum für die Vorhersage und Analyse von Epidemien. Die Rockefeller-Stiftung gründet ein Pandemic Prevention Institute. Und in Großbritannien entsteht ein Zentrum namens Global Pandemic Radar.
Noch bevor sich das Feuer ausbreitet, soll es gelöscht werden. Neue Überwachungszentren suchen den Horizont nach Rauchschwaden ab, die auf einen Ausbruch hindeuten.
Zu diesem Zweck nutzen die Epidemiologen nicht nur die offiziellen Meldungen. Auch ungewöhnliche Informationen fließen in die Risikobewertung ein.
They will be incredibly useful. If we do the right things moving forward from today.
Einige dieser Daten werden unglaublich nützlich sein, wenn wir es richtig anfangen. Zum Beispiel, um die Übertragung mithilfe von künstlicher Intelligenz zu analysieren. Wetterlagen in bestimmten Gebieten, Regen, die Vegetation. Wir können mit Satellitenaufnahmen einschätzen, wie groß Tierpopulationen in bestimmten Gegenden sind. Solche Sachen. Damit können wir ganz viel anfangen.
Gewaltige Datenmengen stehen zur Verfügung. Künstliche Intelligenz kann sie zum Teil automatisch auswerten. Aber wie neue Infektionen entstehen und sich ausbreiten, ist äußerst komplex. Die ökologischen Verhältnisse, die Evolution der Mikroorganismen, Faktoren wie Viehzucht und Wildtiere und besonders das menschliche Verhalten spielen zusammen. Unter welchen Umständen geht ein tierischer Erreger auf den Menschen über? Wie verbreitet er sich danach? Was macht ihn gefährlich? Bis heute sind diese Abläufe wissenschaftlich kaum verstanden und lediglich wenige Risikofaktoren bekannt. Das weiß auch Chikwe Ihekwazu. Dennoch ist er überzeugt davon, dass bessere Vorhersagen möglich sind.
Bei einem solchen Vorhaben ist klar, dass die Prognosen zunächst etwas grobschlächtig sein werden. Denken Sie an die Anfänge der Wettervorhersage. Die war auch oft falsch, weil die Methoden ungenau waren und die Messungen nicht präzise. Aber mit der Zeit haben wir dazugelernt. Und heute ist die Treffsicherheit viel besser. Und das ist es, was wir hier versuchen werden.
In diesem Jahr soll das Berliner Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence ein eigenes Gebäude beziehen. Dann werden insgesamt 120 Forschende, zwei Drittel davon GastwissenschaftlerInnen aus dem Ausland, neue Analysemethoden entwickeln. Deutschland stellt als Anschubfinanzierung über 3 Jahre insgesamt 90 Millionen Euro zur Verfügung. Der Bundesregierung geht es nicht zuletzt darum, Berlin als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort für digitale Gesundheit zu etablieren. Als vernetztes Zentrum verschiedener Einrichtungen. Wie dem Hasso-Plattner-Institut. Die private Hochschule mit dem Schwerpunkt Computerprogrammierung ist schon lange im Bereich digitale Gesundheitsförderung aktiv. Ob sie tatsächlich mit dem Hub kooperieren wird, steht noch nicht fest. Sie habe aber einiges im Angebot, um Pandemien zu kontrollieren, sagt der Direktor Christoph Meinl. Etwa bei der Entwicklung von Vorhersagemodellen.
Also zunächst mal kann man nebeneinander legen, die Infektionsrate neben den beim Mobilfunk entstehenden Standortdaten und kann plötzlich feststellen, da gibt es Zusammenhänge. Das kann noch sehr viel tiefer gehen. Wir wissen ja, dass diese Viren mutieren und dass diese verschiedenen Mutanten unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit haben. Also das kann man mit Hilfe vieler Daten ganz gut modellieren und anhand dieser Modelle Vorhersagen treffen.
Diese datengetriebenen Modelle verlängern allerdings lediglich den Zustand zum Zeitpunkt der Datenerhebung in die Zukunft. Neue, veränderte Umstände berücksichtigen sie nicht. Zum Beispiel, wenn die Bevölkerung ihr Verhalten ändert oder ein Erreger mutiert und andere Eigenschaften ausbildet. Der gängige Ausweg aus dieser Schwäche der Vorhersagemodelle: möglichst aktuelle und möglichst unterschiedliche Datenquellen nutzen.
Mobilitätsdaten, die sind verfügbar, natürlich anonymisiert. Das muss man natürlich nebenlegen, was passiert in den Apotheken. Wie ist es denn mit dem Einkaufsverhalten in Bezug zu Medikamenten? Das muss man nebenlegen mit dem, was ist mit den Arztbesuchen? Was sind denn die Diagnosen, die gerade gestellt werden? Nicht indem man die Ärzte befragt, sondern indem man das, was die Ärzte machen, die Versicherungsdaten analysiert.
Aber, räumt Christoph Meinl ein, die Verlässlichkeit solcher Vorhersagen steht und fällt mit der Qualität der zugrunde liegenden Daten.
Wenn die Datenerhebung nicht umfassend ist, wenn da bestimmte Aspekte fehlen, dann können die sich auch in dem System nicht widerspiegeln. Das kann noch so ein tolles System sein. Die Systeme lernen einfach aus dem, was zur Verfügung steht und versuchen, das beste Modell daraus zu entwickeln und zu machen.
Gerade international ist das schwierig. Über große Regionen der Welt ist medizinisch betrachtet erstaunlich wenig bekannt. 2020 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation eine Studie über die Datenerfassung in ihren Mitgliedstaaten. Die WHO-Vertreterin Samira Asma berichtete über riesige Wissenslücken.
Only 27% of countries reported to have sustainable capacity to survey health risks.
Nur 27% der Länder sagen, dass sie ausreichend Kapazitäten haben, um Gesundheitsgefahren regelmäßig zu erheben. Nur 40% registrieren Todesfälle. In Afrika werden unglaubliche 90% der Todesfälle nicht erfasst.
In countries in the African region.
Todesursachen, Krankenhauseinweisungen, medizinische Behandlungen, Impfungen. Solche wesentlichen Informationen sind vielfach nicht vorhanden. Das globale Infektionsgeschehen einzuschätzen, ist deshalb ein kaum lösbares Problem. Ob sich bestimmte Symptome häufen, fällt gar nicht auf, wenn keine Vergleiche mit dem Normalzustand möglich sind. Ohne Referenzwerte bleiben Anomalien unentdeckt.
What do we do with that gaps? Of course, we have to estimate.
Was sollen wir angesichts dieser Lücken anfangen? Natürlich müssen wir dann grob schätzen. Das machen wir auch. Aber wir müssen gleichzeitig die Länder dabei unterstützen, Todesfälle zu registrieren. 2020 wurden offiziell 1,3 Millionen Tote registriert, die an Covid-19 gestorben sind. Wir schätzen aber, dass es 3,2 Millionen waren. Das heißt, eine beachtliche Zahl von Todesfällen wird gar nicht erfasst.
So there was a significant number of excess deaths that were not reported.
Der Versuch, die Möglichkeiten des Internets für die Pandemievorhersage auszuschöpfen, ist älter als Covid-19. Epidemic Intelligence lautet das Schlagwort. Die Ausbrüche der Vogelgrippe, Das erste SARS-Virus in Asien und später Ebola in Afrika machten deutlich, dass Infektionen auch die Länder im globalen Norden bedrohen. Solche bedrohlichen übertragbaren Krankheiten sollen möglichst frühzeitig erkannt, ihre Ausbreitung vorhergesagt werden. Im Feld der Epidemic Intelligence mischen unterschiedliche Akteure mit. Mediziner, Gesundheitsbehörden, die WHO, Auslandsnachrichtendienste und zunehmend auch private Unternehmen.
Okay, sure. Oh, I see Ben's joining now.
Die kalifornische Firma Metabiota erstellt Risikoanalysen für staatliche Behörden und Versicherungen. Das Unternehmen verfolgte die Situation im chinesischen Wuhan bereits vor dem ersten Bericht der WHO Ende 2019. Nita Madhav ist die Vorstandsvorsitzende.
We've been doing this type of horizon scanning, looking for early signals of events, the past several years.
Wir machen diese Art von Früherkennung schon seit einigen Jahren. Unser System analysiert viele Datenquellen, Medienberichte und auch inoffizielle Informationen, die darauf hindeuten, dass etwas vor sich geht. Der schwierige Teil ist es dann, die relevanten Informationen einerseits und andererseits das Rauschen und das ganze Gerede im Netz auseinanderzuhalten.
Informationen aus offenen, frei verfügbaren Quellen gibt es viele. Daten über Flugreisen oder Autofahrten, über das Kaufverhalten der Bevölkerung oder die Suchbegriffe in Suchmaschinen und die Einträge in sozialen Medien.
The data that we're looking at for these type of early indicators, a lot of the AI component is related to natural language.
Bei der Suche nach frühen Indikatoren nutzen wir künstliche Intelligenz, vor allem um Texte automatisch zu analysieren. In der frühen Phase einer Epidemie sind alle Berichte unstrukturiert. Man braucht eine Methode, um diese Informationen zu analysieren. Also wenn beispielsweise bestimmte Ausdrücke gemeinsam in einem Medienartikel auftauchen, dann sagen wir, oh, das deutet auf ein Ereignis mit großer Tragweite hin.
Die Analysten nutzen für ihre Prognosen manchmal ziemlich waghalsige Rechenkünste. Aus der Helligkeit auf Satellitenaufnahmen leiten sie die Bevölkerungsdichte in bestimmten Gebieten ab. Aus dem Umsatz von Desinfektionsmitteln schließen sie, ob sich Menschen häufiger die Hände waschen. Eine wichtige Rolle spielt, wie eng und auf welchen Wegen Weltregionen miteinander verbunden sind. Auf dieser Grundlage modellieren Analysten, wie sich ein Krankheitserreger voraussichtlich ausbreiten wird.
Big Data gegen neue Krankheiten. Ein Wettlauf zwischen der Evolution der Erreger und den neuen Möglichkeiten der Datenverarbeitung.
Gerard Krause hat früher für das RKI gearbeitet. Mittlerweile leitet er die Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.
Dass man also durch systematisches und tiefes Analysieren von sozialen Medien und so weiter an den ganzen staatlichen offiziellen Strukturen vorbei diese Signale erfasst, das ist ja das große Versprechen der Epidemic Intelligence. Von diesem Konzept bin ich nicht so überzeugt.
Die avancierten Rechenkünste seien eigentlich ein Ausdruck davon, dass aussagekräftige und vertrauenswürdige Daten fehlen. Gerard Krause vergleicht die Ansätze mit dem alten Witz, in dem ein Betrunkener nachts seinen verlorenen Schlüssel nur unter der Laterne sucht. Dort sei es schließlich hell.
So ähnlich kommen mir diese Ansätze vor. Man geht dahin, wo die Daten schon massenhaft verfügbar sind. Aber die Daten, die mühsam zu beschaffen sind und die eigentlich diejenigen sind, die wir brauchen, dieses mühsame Geschäft, dort die Daten zu erfassen, diese Arbeit macht sich kaum jemand, weil das einfach auch sehr frustrierend ist. Also eigentlich genau die Daten, die man als medizinischer Epidemiologe braucht, um die Situation zu analysieren und zu bewerten.
Der Epidemiologe sieht noch ein weiteres Problem. Die Zuständigen vor Ort melden wichtige Daten oft nur zögerlich. Denn eine Meldung über eine Epidemie hat heftige soziale und wirtschaftliche Folgen. Quarantänemaßnahmen, Lockdown, Einreiseverbote, blockierte Lieferketten und weniger Tourismus.
Dieser Ausbruch in Wuhan hat sich nicht deswegen global so schnell ausgebreitet, weil er nicht erkannt wurde, sondern die Signale sind verschwiegen worden und man hat nicht adäquat reagiert.
Eigentlich sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Ausbrüche sofort der WHO zu melden. Der Weltgesundheitsorganisation selbst wird vorgeworfen, die Welt zu spät vor Covid-19 gewarnt zu haben. Diesen Vorwurf will Bernhard Schwartländer nicht auf sich sitzen lassen. Er gehört zum Führungsteam der WHO-Generaldirektion.
Es geht immer darum, wie gefährlich ist dieser Erreger für die Menschheit, für eine größere Bevölkerungsgruppe. Und da hatten wir eben zu dem Zeitpunkt sehr wenig Informationen, weil es sehr, sehr wenig Fälle nur gab. Es gab also weniger als 100 Fälle weltweit. Das ist sehr schwierig, eine solche Entscheidung zu treffen.
Am 30. Januar 2020 erklärte die WHO den Ausbruch von Covid-19 zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite. Schon damals hätten die Regierungen der Welt entschieden reagieren müssen, sagt Bernhard Schwartländer. Dann hätte sich die Pandemie vielleicht noch verhindern lassen.
Die Chinesen haben eben sehr frühzeitig da in Wuhan, in dieser Stadt, ein Gebiet von fast 20 Millionen Menschen, das ist also ein Riesenkonglomerat, die haben das komplett abgeschottet. Das Virus ist im südlichen Europa aufgetaucht, hat sich dort lokal massiv ausgebreitet. In Europa gab es eben diese Möglichkeiten nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte das hier nicht bewerten, aber es kam dann eben zu einer Situation, wo dieses Feuer sich dann eben auf den Wald ausgebreitet hat. Und dann wird es natürlich ganz schwierig.
Lassen sich Pandemien also überhaupt vorhersagen? Wohl kaum. Trotz immer größerer Anstrengungen im Bereich der Früherkennung, trotz Big Data und schlauer Algorithmen. Die politischen und sozialen Hindernisse sind zu hoch und die Wissenslücken zu groß. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist der bislang größte Ausbruch von Ebola 2014 in Westafrika. Fabian Lehnderz reiste schon wenige Tage nach der ersten offiziellen Warnung der WHO nach Guinea. Er ist Experte für Zoonosen und hat viele Jahre am Robert-Koch-Institut gearbeitet.
Ja, wir haben damals versucht herauszufinden, wie hat sich der Patient Null, eben der Erste, infiziert, wo war das und an welcher Tierart hat er sich angesteckt. Und da war es wahrscheinlich so, dass die Kinder eben sich infiziert haben, weil sie in einem Baum gespielt haben. Aber in diesem Baum hat eben eine große Kolonie an Fledermäusen gelebt.
Der Ausbruchsort war ein kleines Dorf im südöstlichen Guinea. Ein Junge erkrankte dort im Dezember 2013.
Dieses Dorf ist relativ nah an Gekedu, was schon eine größere Stadt ist, und natürlich eng angebunden. Ja, da sind die Motorradtaxis, die da hin und her fahren und so weiter. Da war es dann so, dass sich auch die Schwester infiziert hat und gestorben ist und die Mutter. Und die Mutter war schwanger und bei der Geburt ist die Mutter gestorben und dann hat sich die Hebamme infiziert, die da eben dabei war, und die ist dann auch erkrankt und ins nächste Krankenhaus gegangen.
Aus der abgelegenen Provinz Guineas verbreitete sich Ebola ab März 2014 schnell in die Nachbarländer Sierra Leone und Liberia. Im Juli flog ein infizierter Mann von Liberia nach Lagos. Das Virus erreichte so die tausende Kilometer entfernte Millionenmetropole in Nigeria. Glücklicherweise wurde der Kranke bereits am Flughafen abgefangen. Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung erinnert sich.
Und als dann der erste Fall in Nigeria auftrat, dann hat wirklich die ganze epidemiologische Welt gezittert. Ein Land wie Nigeria mit 200 Millionen Einwohnern, mit einer unglaublichen Reiseintensität zu allen Regionen der Welt. Wenn dort der Ausbruch nicht eingedämmt wird, dann ist das wirklich bald auch eine Pandemie. Die Kollegin, die mich dann kontaktiert hat, gesagt, wir haben das gerade so geschafft, obwohl es die günstigsten denkbaren Bedingungen waren. Wenn 2-3 Fälle gleichzeitig über Landgrenzübergänge eingeschleppt worden wären, dann hätten wir das nicht rechtzeitig gemerkt, dann hätten wir das niemals eingedämmt.
Mit viel Mühe und erst nach einigen tausend Toten konnte Ebola zurückgedrängt werden. Aber am ursprünglichen Ausbruchsort Gekedu flammte das Virus 2021 erneut auf. Und im selben Jahr das hochgefährliche Marburg-Virus. Zudem grassiert Malaria in der Region.
Wenn Epidemien mit einem Waldbrand vergleichbar sind, dann kommt es in Gegenden wie dem südöstlichen Guinea immer wieder zu Schwelbränden.
Die weißen Flecken auf der epidemiologischen Landkarte befinden sich gerade dort, wo notorisch neue Infektionen entstehen, beklagt Fabian Lehnderz.
Es ist extrem problematisch, dass die Gesundheitsinfrastrukturen da, wo das Risiko des Übertretens von zoonotischen Erregern am höchsten ist, eigentlich am schwächsten aufgestellt ist. Ja? Und da gibt es riesen Landstriche, gerade in Westafrika, wo ich mich am besten auskenne, wo keinerlei Diagnostik passiert. Also auch das Know-how nicht da ist, die Infrastruktur nicht da ist.
Das ist die Krux. In Gebieten mit unzureichender medizinischer Versorgung fallen außergewöhnliche Erkrankungen gar nicht auf. Eben das müsse sich schnell ändern, fordert Fabian Lehnderz. In unserem eigenen Interesse.
Wir müssen gucken, dass wir vor allem die Länder, in denen die Gesundheitssysteme schlechter aufgestellt sind, stärken. Also wäre dieser Coronavirus irgendwo in einem gesundheitsmäßig schlechter aufgestellten Land losgegangen, das erste Mal wäre das Virus dann irgendwo in Europa oder USA detektiert worden und nicht im Land selbst. Also ich glaube, Gesundheit als globales Gut zu erkennen, ist eine der großen Lehren.
Mit Big Data gegen Krankheiten lassen sich Pandemien verhindern? Das war ein Feature von Matthias Becker. Es sprachen Monika Oschek, Barbara Becker, Renate Steininger, Michael Mellinger, Robert Levin und Gilles Chevalier. Die Regie führte Klaus-Michael Klingsporn. Verantwortlich für Ton und Technik war Hermann Leppich. Und die Redaktion hatte Martin Meyer.